Herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast. Heute unser Gast, Profi-Tennisspielerin Carina Wittöft, die in ihrer Karriere bis unter die Top 50 der Welt gekommen ist und auch Serena Williams auf dem Center Court der US Open herausfordern durfte. Wenn man über Profisportlerin spricht, dann denkt man meistens nur an die großen Erfolge und Triumphe. Was aber alles dahinter steht, wie so ein Weg aussieht und wie man vielleicht trotz aller Erfolge auch neue Wege einschlagen kann, möchte ich heute mit der Ex-Top 50 Weltranglisten Spielerin im Tennis, mittlerweile Unternehmerin und junge Mutter, Carina Wittöft besprechen. Carina, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
Danke, wir freuen uns auch. Carina, als Tennisfan kenne ich dich natürlich und habe dich nicht nur gegen Serena Williams gesehen damals. Wir wollen heute über deine Karriere sprechen, ein bisschen auch über deine Entscheidung, relativ früh dann die Karriere zu pausieren, sage ich mal, wie es dir jetzt geht, was du jetzt machst, bisschen über das Thema auch, wie wird man eigentlich Profi zu sprechen, über Vermarktung, wie Tennisspieler aus deiner Sicht vermarktet und bezahlt werden und was wir da vielleicht auch für Potenzial sehen. Und wie es in der Zukunft vielleicht auch weitergeht für dich, was du jetzt machst mit deinem Unternehmen und deinen Zukunftsplanungen. Und würde ich sagen, dann fangen wir doch mal im Urschleim an. In welchem Alter hast du angefangen? Wie ging es los mit Tennis? Wie kamst du dazu?
Also angefangen habe ich, glaube ich, mit 4. Aber ganz normal so Kindergartentraining oder Kindergartentennis, was natürlich relativ wenig mit Tennis an sich zu tun hat. Aber genau, so bin ich, so habe ich an, oder in dem Alter habe ich angefangen. Kam natürlich so ein bisschen, weil meine Eltern eine Tennisanlage haben und mein Opa hat die gegründet und dadurch bin ich natürlich so halbwegs da groß geworden und dann war es eigentlich klar.
Okay, eine Tennis-Dynastie quasi.
Genau, dass ich Tennis auf jeden Fall ausprobieren werde. Mir hat es dann natürlich auch super viel Spaß gemacht, aber ich habe dann, in der Kindheit habe ich nebenbei noch Kunstturnen gemacht und auch eine Zeit lang Leichtathletik. Deswegen war das relativ lange noch nicht klar, dass ich sozusagen beim Tennissport bleibe, sondern ich wusste nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber dann, als ich, glaube ich, ja so 12 war, 12, 13, habe ich mich entschieden, Tennis auf jeden Fall intensiver zu machen als jetzt die anderen Sportarten. Und irgendwann habe ich dann auch nur noch Tennis gespielt.
Und wann hast du beim Tennis gemerkt, dass du das, oder warst du in allen Sportarten so talentiert? Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht Tennis besonders gut kannst?
Gemerkt, dass ich ganz gut bin, habe ich schon früher, weil ich dann so in den, wenn so Vereins, so Clubmeisterschaften, ja. Nennt man das, ja. Genau. habe ich schon immer recht erfolgreich gespielt und dann gab es ja auch, mit 11, 12 in der U12 kam ja die erste deutsche Rangliste raus. Da war ich dann tatsächlich, glaube ich, direkt die 1. So, und dann dachte ich, huch, was ist denn hier los? so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Eigentlich relativ langsam, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin gut da drin. Das kann ich eigentlich auch, weiter verfolgen.
Ja, ja. Und du hast normal mit Vereinstraining quasi angefangen und klar kommst du aus einer Tennisfamilie, aber wie viele Kinder gibt's von Tennistrainern und wahrscheinlich gibt's noch 500 andere Tennisparks, die Kinder haben in Deutschland? Also das kann ja nicht alles sein. Also wie hattest du einfach damals schon auch einen guten Trainer oder hat dir vielleicht auch Leichtathletik dann oder andere Sportarten noch geholfen, um vielleicht auch so, bisschen Spaß im jungen Alter zu behalten, aber auch dich irgendwie Kunstturnen und Leichtathletik ist ja wahrscheinlich für die körperliche Mobilität, Flexibilität super, ne?
Genau, also das glaube ich, dass das unheimlich wichtig ist, gerade im Kindesalter, dass man eben den Spaß am Sport hat. Also egal, welche Sportart, aber dass man diese Spaß und diese Lust hat, das ist ja das Wichtigste, weil es wird später, ernst genug.
Kommen wir ja noch zu.
Genau, aber wenn das im Kindesalter schon, auf so einem ernsten Niveau ist, ich glaube, das ist dann schwierig. Dann verlieren Kinder bestimmt schnell die Lust, aber also auf jeden Fall auf mich jetzt zurück. Das hat mir ganz sicher super viel geholfen. Kunstturnen, sowohl Kunstturnen als auch Leichtathletik, natürlich für die ganze Athletik, für die Mobilität und eben, dass ich nebenbei noch was gemacht habe. Also dass sozusagen der Fokus nicht nur auf den Tennis war, sondern dass eigentlich für mich nur Spaß war. Sowohl Tennis, Leichtathletik als auch Turnen.
Und dein erster großer Erfolg war, glaube ich, Hamburger Damen-Hallenmeisterin. Auch irgendwie, da warst du noch eine Klasse höher. Oder was war das so der erste Erfolg? Beziehungsweise, du hast ja wahrscheinlich dann schon so ab 10 oder so auch Turniere gespielt. Oder ab 9 oder 10 irgendwie so, ne? Wenn du dann auch schon in der deutschen Rangliste warst mit 12.
Genau, also das sind dann so Jugendturniere natürlich. Ich glaube, man darf Damenturniere, das ist jetzt schon so lange her, ich glaube, man darf Damenturniere erst ab 12 oder 13 spielen.
Okay.
Genau, und vorher muss man dann sozusagen in der U12, U14, U16 oder U18 sein, okay. Beziehungsweise spielen. Aber genau, also da in dem Alter habe ich natürlich schon angefangen, dann Jugendturniere zu spielen, die dann eben auch für die Rangliste zählen, sonst hätte ich ja so hoch gar nicht stehen können.
Ja. Und wird man dann eingeladen vom DTB? Wann war das erste Mal? Oder vom Hamburger Tennisverband wahrscheinlich zuerst? Kriegt man mal so eine Kader oder Sichtung oder so?
Ja, genau. Das ist jetzt alles so lange her. Jetzt muss ich mal ganz kurz zurückerinnern. Also genau, man wird auf jeden Fall auf so Sichtungslehrgänge eingeladen. Das wird man, glaube ich, schon früher, also unter 12, schon so mit 10, 11. Und genau, und dann gibt es natürlich auch einige so, wie nennt sich denn das? Also wo man so Einladungsturniere sozusagen, wo man dann entweder vom Hamburger Tennisverband, wo ich da eingeladen wurde, oder eben dann sozusagen für Deutschland gespielt habe. Das gibt's auch schon im Jugendbereich. Das war dann, da war ich, glaube ich, 12 oder 13, da war das erste Mal sozusagen, wo ich für Deutschland, das war wie so eine inoffizielle Mannschafts-Europameisterschaft.
Und von deiner, sag ich mal, Crew damals, U12, U14, ist da jemand anders noch Profi geworden? Oder, weil man denkt ja immer, als Eltern dann, wenn die Kinder sowas machen, dann denkt jedes Elternteil, mein Kind wird auf jeden Fall Profi. Und ich kenne das vom Fußballbereich ein bisschen. Am Ende, im Tennis ist dann die Quote höher, beim Fußball ist die Quote auch enorm niedrig, aber...
Also aus meinem Jahrgang, also aus dem Jahrgang 95, ist, soweit ich weiß, keiner Profi gewonnen. Also ich glaube, ein paar haben das natürlich versucht und auf der Tour gespielt, aber standen dann, weiß ich nicht, 800, 900
nicht Top 100,
in der
Welt.
Genau. Also meistens ist es, dass wirklich nur so einer pro Jahrgang
das ist Wahnsinn, ne?
an Top 100 rankommt. Also maximal.
Ja. Und gab es bei euch dann in der Familie irgendwann mal diesen Moment, wo ihr wirklich so richtig entscheiden musstet, dem Tennis jetzt mal alles unterzuordnen dann auch?
Jein, also meine Schwester hat ja relativ, also hat von an, die hat es nie probiert, professionell zu spielen. Die hat ganz früh, obwohl sie ein Megatalent hat, also eigentlich sehr schade, aber die hatte von Anfang an gesagt, dass sie darauf keine Lust hat und dass sie studieren möchte.
Die ist
möchte.
Älter? Genau,
die ist
älter,
zwei Jahre älter. Und deswegen war bei uns sowieso das, sage ich mal, ein recht normales Leben. Also normal, jetzt nicht alles irgendwie nur Tennis und es gibt nur dieses Thema. Dadurch war das halt, dass es eben auch noch ganz viele andere Themen gab und sozusagen ich auch das total normale Leben mitbekommen habe durch meine Schwester, weil sie das halt geführt hat. Was mir persönlich mega gut tat, weil ich brauchte das auch immer, dass ich so nebenbei noch meinen Freundeskreis habe, sozusagen so ein ganz normales Leben führe, also nicht nur in dieser Tennisbubble bin. Genau, aber als ich dann, also wo es natürlich unumgänglich war, dass also das Tennis einfach eine riesengroße Rolle gespielt hat, das war natürlich nach dem Abitur, als ich entschieden habe, also ich spiele jetzt voll Tennis mit 18. Genau, ich habe mit 18 mein Abi gemacht, ja.
Okay, und dann hattest du einen festen Trainer oder wie war das dann quasi? Okay, dann war, ich mache mein Abi, ich mache jetzt quasi voll Training und ging man dann in irgendeine Akademie oder hast du dann quasi deinen Trainer in Hamburg gehabt und wie funktionierte das dann? Wie macht man dann, wie lernt man das? Wie mache ich jetzt die Trainingsplanung? Wie mache ich meine Turnierplanung? Wie komme ich in die Turniere rein? Gab es da einen Manager? Haben das deine Eltern gemacht oder wie funktionierte das?
Genau, also viele hätten sich wahrscheinlich gewünscht oder haben mir gesagt, dass ich in eine Akademie gehen soll, weil das da alles professioneller ist und irgendwie weg vom Elternhaus und so. Aber für mich kam das tatsächlich nie in Frage. Für mich war klar, okay, ich werde zu Hause bleiben. Und wenn ich es schaffe, dann bin ich auch ziemlich sicher, dass ich es nur schaffe, wenn ich wirklich zu Hause bleibe und zu Hause auch trainiere und das sozusagen in einem familiäreren Umfeld mache. Genau, und so sind wir das dann auch angegangen. Also erstmal in die Turnierplanung, da wächst man rein, da merkt man dann, ja, da wächst man einfach rein.
Okay. Also man spielt ja erstmal die Futures, ne? Und,
genau, erstmal die kleinen ITF-Turniere ja. Und dann kannst du dich, je nachdem, wo du stehst, kannst du eben größere Turniere melden. Und irgendwann ist natürlich das Ziel, nur noch WTA-Turniere zu spielen. Genau, aber das macht man in der Regel eigentlich, also nur noch WTA, wenn man so Top 100 steht.
Ja.
Also wenn man noch 150 steht oder so, dann spielt man auch viele ITF-Turniere noch.
Ja.
Dann halt die größeren. Ja.
Ja. Und du hattest dann aber relativ lange auch denselben Trainer, oder? So, oder
ja,
wie war das also, dann sozusagen?
Genau, also viel hat eben, haben eben auch meine Eltern gemacht. Also meine Mutter hat mich ganz, ganz viel betreut auf dem Platz und hat eben auch einige Turniere gemacht. Dann bin ich, weil ich brauche irgendwie dieses familiäre Umfeld. Das war für mich einfach unumgänglich. Und ganz viel betreut hat mich mein damaliger Freund, der hat aber auch Tennis gespielt und hat mit mir mein Athletiktraining gemacht und der hat mich sozusagen auf die ganzen langen Reisen begleitet. Also das war dann Australien, Amerika, genau. Und alles in Europa, da hatte ich dann auch einen Trainer, weil meine Mutter, die konnte ja nicht nur reisen, weil sie hat einen Ehemann zu Hause und noch eine andere Tochter. Deswegen war auch klar, dass sie nicht durchgehend mit mir auf Tour sein kann. Und deswegen haben wir das so ein bisschen einfach aufgeteilt. Also ein Teil hat der Trainer gemacht, ein Teil hat mein damaliger Freund gemacht und genau, ein Teil hat eben meine Mutter oder auch mal mein Vater gemacht.
Und war man dann im Tenniszirkus so, gab es dann so gibt es da Freundschaften sozusagen zwischen den Spielerinnen?
Also es kommt ja immer darauf an, wie man Freundschaften definiert. Also für mich sind wirklich Freunde, mit denen ich, also die ich eigentlich jederzeit anrufen kann. Und ich habe auch lieber, sage ich mal, nur einen etwas kleineren Kreis, wo ich sage, das sind meine wirklichen Freunde. Oder halt, dann sage ich mal, mehr oder weniger Bekannte, mit denen man halt ab und zu was macht. Aber es ist jetzt nicht der Freundeskreis, wie ich jetzt Freunde wirklich definiere. Mhm. Und demnach, also man hat sich auf jeden Fall natürlich mit einigen gut verstanden, aber es ist halt nicht die Freundschaft, wie ich sie jetzt zu Hause hier habe.
Mhm.
Das meiner Meinung nach nicht.
Ja, ja.
Aber trotzdem isst man ja mal Abendessen zusammen oder trinkt man einen Kaffee zusammen und man trainiert zusammen, man redet. Also das ja auf jeden Fall.
Und waren das dann mehr die deutschen Spielerinnen? Oder ich meine, ihr habt ja viele Turniere auch parallel zu den Männern. Oder wer waren denn so, sag ich mal, Spieler, die du vielleicht, mit denen du dich besonders gut verstanden hast oder wo du sagst, das ist also, irgendwie, ne?
Ein bisschen mehr auf jeden Fall, sag ich mal, die deutschen Spielerinnen. Mhm. Aber auch da muss man sagen, die Turniere gehen halt eben auch irgendwie auseinander, weil man sieht sich ja so unregelmäßig. Dann sieht man sich auf einem Turnier mal, aber dann sieht man sich plötzlich irgendwie 5 Wochen oder 6 Wochen gar nicht oder manchmal sogar noch länger. Deswegen ist das meistens so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, also so, nee, das klingt total bescheuert, wenn ich das jetzt sage.
Ja, okay, verstanden. alles klar, die Frage ist, ich spreche auch immer mit Mannschaftssportlern darüber und die sagen mir schon dann immer, da war meine Hypothese, dass das muss ja total gut in der Mannschaft dann eigentlich klappen, dass man sich hat und die sagen, naja, wir sind froh, dass wir keine Einzelsportler sind, aber auch in der Mannschaft konkurrierst du schon sehr, sehr stark natürlich mit den, hast du immer einen, der deinen Platz eigentlich will, um auf den Platz zu gehen und da sagen mir die Mannschaftssportler zum Beispiel manchmal so, ja, als Einzelsportler bist du einsam und da ist man dann mehr Konkurrent untereinander, aber dafür ist man auch nur von sich abhängig und nicht noch vom Trainer, ob der einen aufstellt oder nicht, sondern man ist halt aufgestellt. Das fand ich auch, ja, hat immer zwei Seiten der Medaille, ne? Weil man
total,
sagt ja,
absolut. Also sowohl Mannschaftssportarten als auch Einzelsportarten hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Genau, beim Einzelsport, da bist du halt einfach, nur du bist für dich verantwortlich. Du kannst alle Entscheidungen selber treffen, aber dafür musst du sie halt auch selber treffen.
Ja.
Also das kann man so und so sehen. Ich fand das immer unheimlich gut. Natürlich, deswegen habe ich mich auch für eine Einzelsportart entschieden. Ja, aber ich glaube, auch in Mannschaftssportarten gibt es so viele tolle Punkte, die es wiederum im Tennis dann nicht gibt.
Ja, und dann reist man durch die Welt, hast du gesagt, fliegt durch die Welt, muss Trainer bezahlen und so weiter. Wie finanziert man das? Ich habe mal so eine Benchmark gehört, ich glaube in einem Interview von der Andrea Petkovic, dass sie gesagt hat, so eigentlich braucht man 100.000 Euro pro Jahr, so ab 16, um irgendwie seine Karriere aufzubauen. Mhm. Wahrscheinlich ehrlicherweise noch früher. Wie viel Geld, also ist das, reicht das überhaupt? Ist das zu viel, zu wenig? Und wie kommt man dann an das Geld? Also mit 16 haben wir beide ja Zeitungen wahrscheinlich ausgetragen oder so, wenn, um Geld zu verdienen oder mal eine Tennisstunde gegeben. Aber ja, wie funktioniert das, dass man das verdienen kann? Wie viel und wie viel kostet es auch?
Also da muss ich, das kann ich bestätigen, dass das um und bei 100.000 Euro pro Jahr sind. Man kann es natürlich hier und da ein bisschen günstiger halten, wenn man beispielsweise nicht durchgehend mit einem Trainer reist, sondern dann mit den Eltern oder ja, ist ja eigentlich nur ein Familienmitglied sozusagen, der dann kein Geld dafür nehmen würde. Ja. Genau, aber ansonsten, wenn man sozusagen nicht die Möglichkeit mit der Familie hat, dann muss man ja sich einen Trainer nehmen. Und dann würde es um und bei 100.000 Euro kosten. Es gibt natürlich auch einige, die dann in Gruppen reisen. Sowas geht natürlich auch. Aber da muss man auch sagen, dann ist es wieder nicht so professionell, wie man es haben muss, damit man eventuell unter die Top 100 kommt.
Also es ist, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz um. Ne? Das ist so ein Henne-Ei-Problem eigentlich, weil du kriegst nicht so viel Geld, wenn du nicht so gut bist. Aber wenn du nicht so viel Geld hast, kannst du eigentlich auch nicht so gut trainieren.
Ja, also das ist schon tricky, muss man sagen. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie man sozusagen an das Geld kommt. Das geht, also im Normalfall bist du ja mit 16 noch sehr unbekannt, so dass du auch keine wirklichen Sponsoren hast. Das geht ja dann eigentlich nur über einen privaten Sponsor, also nicht über eine große Firma. Das muss ja schon sehr glücklich sein. Das ist eigentlich sehr untypisch, sage ich mal. Also wenn du Glück hast, hast du irgendwie einen privaten Sponsor, der natürlich ein bisschen was dazugeben kann. Ansonsten muss das, wird das privat bezahlt, also von den Eltern.
Von den Eltern oder genau, irgendwie, genau, ja, okay.
Ja,
genau. Und da kommt nicht irgendwie der Verband irgendwann, der das quasi bezahlt oder so?
Doch, jetzt habe ich tatsächlich eine kleine Sache vergessen. Also der DTB unterstützt aber nur sozusagen die, die in Deutschland auch wirklich gut sind, wo sie sagen, okay, die haben das Potenzial, um eines Tages gut zu werden. Also sie sind... das ist ein kleiner, ausgewählter Kreis, der eine Unterstützung bekommt.
Ja.
Genau, ja, aber es ist definitiv natürlich, für die Spielerinnen, die es bekommen, ist das natürlich viel wert.
Ja, ja.
Aber es sind, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Kreis. Also das ist jetzt nicht, dass irgendwie 20 Spielerinnen in Deutschland dann mit 16 einige tausend Euro im Jahr bekommen. Sondern es sind dann vielleicht 5 oder maximal 6, würde ich sagen.
Ja, und wahrscheinlich kann man ja auch schon 2 Jahre früher auch anfangen oder 3 sozusagen die Karriere professioneller zu machen, ne? Wenn du siehst, dass jetzt irgendwie Coco Gauff irgendwie mit 19 oder ich meine damals Martina Hingis, die ja, glaube ich, hat mit 16, ne, mit 16 oder 17 Becker, die haben ja wahrscheinlich alle ab 12 schon irgendwie
Geld
gehabt.
Genau, also ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht, dass es irgendwie ab 16 sozusagen geht es los. Jetzt hast du jeden Tag 2 Stunden Einzeltraining, sondern das ist ja, das geht ja, also im Grunde genommen geht es ja ab 4 Jahren musst du ja gefördert werden, dass du eben die ganzen Skills, sage ich mal, aufbaust. Mhm. Das geht ja nicht erst ab 16 los.
Genau,
so, sondern natürlich ist es mit, wenn man 10 Jahre alt ist, hat man natürlich erst, weiß ich nicht, spielst ja nicht jeden Tag, hast du 2 Stunden Einzeltraining. Natürlich ist das, sage ich mal, günstiger, weil du viel weniger spielst und vielleicht sogar noch in der Gruppe. Aber es ist ja trotzdem, da geht das ja los, dass man das verfolgen muss und regelmäßig spielen müsste.
Ja. Ja, ich bin da immer ein bisschen als Außenstehender überrascht, wie unprofessionell da die Strukturen eigentlich sind, wenn man sich dann mal anguckt, was, weil das ist ja genau das, was du gesagt hast, sozusagen dieses Henne-Ei-Problem, Geld ist sozusagen, du kannst eigentlich eine Karriere aufbauen, die hunderte von Millionen groß ist, jetzt aber wenn ich das aus einer Business-Sicht sehe, und alle Spielerinnen müssen irgendwie, es gibt ja auch dieses Buch von Andrea Petkovic, die dann irgendwie beschreibt, wie sie von einem Turnier zum nächsten fährt und dann nicht mehr bezahlen kann, weil sie doch irgendwie eine Runde nicht so weit gekommen ist, hat sie kein Geld mehr so. Ist ja natürlich auch vielleicht ein bisschen sozusagen zugespitzt, aber das ist echt wirklich spannend, dass man da nicht Finanzierungsstrukturen schafft, die sozusagen dafür sorgen, dass man mal 2-3 Jahre in Ruhe planen kann. Wir haben einen Podcast gemacht vor 1-2 Monaten, wo wir das mal aufgezogen haben und eigentlich sagen, es ist natürlich verrückt, dass man im Gegensatz zu, du bist 16, gehst in irgendeinen, beim Fußball in irgendeinen Jugendverein und kriegst mal 3 Jahre Vertrag, 3 Jahre Training, 3 Jahre Geld. Mhm. Ihr musstet ja quasi von Quartal zu Quartal leben, ne? So ein bisschen gefühlt. Und da kannst du, also das ist ja wie du sagst, ne? Da erhöhst du, also ich würde sagen, manche schaffen es ja trotzdem dann, aber also optimale Bedingungen sind das nicht, wenn man sich dann überlegt, jetzt nehme ich meinen Trainer nicht mit, weil das ist mir zu teuer.
Ja, absolut. Also so geht es ja den meisten, dass sie tatsächlich natürlich total gucken müssen, was sie zahlen können und was nicht, ne? Das ist ja für die Planung unheimlich schwierig. Also da muss man eben das Glück haben, dass entweder die Eltern, sage ich mal, finanziell sehr gut aufgestellt sind, dass sie das bezahlen können oder dass man eben sehr früh an einen Sponsor kommt.
Ja.
Also es gibt eigentlich nur die 2 Möglichkeiten. Es gibt bestimmt so, so viele Spielerinnen, die gut werden könnten, aber die es aufgrund der finanziellen Situation eben nicht schaffen.
Ja, ist interessant. Eigentlich, also ich würde fast behaupten, eine Marktlücke. Die Damen verdienen viel mehr. Also würde ich fast sagen, eine Marktlücke, mal systematisch Tennisprofis zu fördern. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. du hast dann verschiedene Turniere gewonnen, auch WTA, standst bis unter die Top 50, hast sozusagen gegen die Größten des Tennis gespielt, ja, also bis zu Serena 2018 bei den US Open. Und wie war es denn jetzt eigentlich dann nochmal auf der Profitour? Also wie war es, dass du, als du dein erstes Turnier gewonnen hast oder dein erstes Turnier gespielt hast, wie waren da die Erfahrungen? Du hast mal in dem Gespräch gesagt, ich glaube, das war die beste Zeit meines Lebens, oder zumindest ich möchte die Zeit nicht missen. Erzähl mal ein bisschen, wie war das mit dem ersten Turnier und wie ging es da los?
Genau, also das war auf jeden Fall, ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich jetzt die beste Zeit meines Lebens oder auch mit die beste Zeit meines Lebens, aber das ist auf jeden Fall mit die beste Zeit meines Lebens gewesen auf der Tour insgesamt. Natürlich gab es dann am Ende auch, sag ich mal, Zeiten, die nicht so cool waren, aber insgesamt war das halt mega cool. Und ich habe mit 16 mein erstes Match auf der Profitour gemacht, als ich eine Wildcard für den Porsche Cup bekommen habe in Stuttgart. Und das war natürlich, es ist einfach so besonders und so aufregend, weil du halt mit so vielen positiven, weil du halt mit so vielen positiven und negativen Emotionen sozusagen die ganze Zeit zu tun hast und zu kämpfen hast und die du durchlebst, das macht das Ganze halt einfach, sage ich mal, so besonders und so unvergesslich. Und ich glaube, ich habe dann mit 22 den Titel in Luxemburg geholt. Mhm. Genau, auf der, also meinen ersten WTA-Titel.
Den WTA, genau.
Genau, und das war natürlich, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen.
Das ist wie auf Drogen, ne? Wenn man dann wirklich mal bei einem Turnier als letzte Spielerin dasteht, das ist ja beim Tennis immer wirklich brutal eine Aussiebe jeden Tag.
Tatsächlich, ja, und gerade auch so ein WTA-Turnier. Ich meine, ich habe einige ITF-Turniere davor ja gewonnen. Ja. Das ist auch, also du fühlst dich halt, du bist so stolz, du bist so glücklich und dir fallen so, so viele Steine vom Herzen, wenn du so den Matchball verwandelt hast. Aber ein WTA-Turnier zu gewinnen, ist halt einfach nochmal was ganz, ganz anderes, weil, ja, du weißt irgendwie, okay, dass so viel mehr Leute kriegen das mit, sehen das, es hat so viel mehr Bedeutung sozusagen als nur ein ITF-Titel. Das ist natürlich, ich will das nicht klein machen, aber es ist einfach ein Unterschied. So viel dazu.
Total spannend. Und wenn du, also das war dann mit Sicherheit eins der Highlights, aber was sind noch weitere Highlights und was hast du vielleicht auch von denen so mitgenommen, einfach für dich aus der Karriere?
Also die absoluten Highlights auf der Tour sind ja definitiv die Grand Slams. Es sind halt die 4 Turniere. Und wenn man die Möglichkeit, die mitzuspielen, dann ist das schon, einfach was so Besonderes. Gerade halt im Hauptfeld. Quali ist natürlich auch mega cool schon. Ist ein riesiger Schritt, wenn man es in die Qualis schafft. Aber das ist auch unvergleichbar mit dem Hauptfeld. Und auch wenn man sich zum Beispiel qualifiziert fürs Hauptfeld, das ist halt, das ist auch, wenn ich so zurück dran denke, dann ist das, kriege ich eigentlich direkt Gänsehaut. Aber genau, also das sind auf jeden Fall die Highlights, sage ich mal, im Jahr. Und die sind, ja, dafür arbeitest du irgendwie das ganze Jahr hin, dass du sozusagen bei den Turnieren dabei bist und eben möglichst gut spielst. Und da habe ich ja tatsächlich immer, habe ich so gut gespielt, ich habe ja 5-mal die 3. Runde erreicht. Also jetzt für meine Verhältnisse, ne?
Super, Wahnsinn.
und ja, irgendwie, weil ich da mich, wie gesagt, das waren so die Turniere, für die ich gearbeitet habe, auf die ich mich schon so weit im Voraus irgendwie gefreut habe und da halt einfach wirklich von geträumt habe, möglichst weit zu kommen. Also natürlich habe ich davon geträumt, noch viel weiter zu kommen. Aber ja.
Und wenn du nachhinein guckst, was jetzt quasi entscheidend war, auch für den Erfolg, den du hattest, wie gesagt, habe ich ja eingangs gesagt, man denkt immer an die großen Erfolge und Triumphe, aber wie sah es denn sonst aus? Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dann auch mal von Menschen wie dir zu hören. Also wie oft bist du alleine um irgendeinen See gelaufen oder warst alleine im Gym? Und was würdest du sagen? Also erzähl doch mal ein bisschen, wie da auch viel dein normaler Alltag aussah, ne?
Ja, absolut. Also wie gesagt, das sind sozusagen die 4 Turniere, wo es dir irgendwie an gar nichts fehlt, wenn du da bist. Also auf den großen WTAs auch nicht. Aber klar, der normale Alltag als Profi ist natürlich, dass du die meiste Zeit, also wenn du natürlich nicht gerade mit deiner Familie oder deinem Freund unterwegs bist, bist du halt ganz, ganz viel alleine. Du bist alleine auf dem Hotelzimmer. Unter Umständen isst du auch mal alleine. Man hat unheimlich viel Wartezeit eben auch. Also das ist, die Leute, die im Fernsehen sehen halt ja natürlich immer nur die Matches und sehen so, was für ein tolles, glamouröses Leben man so führt. Aber hinter den Kulissen sieht das eben häufig tatsächlich ganz, ganz anders aus.
Ja, man kann, finde ich, bei den Turnieren, das finde ich das Tolle am Tennis, immer auch so ein bisschen beobachten, wie es, man kann ja relativ nah dran am Tennis als Fan, sage ich mal, auch bei den Grand Slams, auf den Practice Courts sozusagen, bei den French Open irgendwo, weiß nicht, Platz 15 oder so, da kann man sich dann halt hinsetzen und ist dann eigentlich relativ nah dran, wenn dann auch Spieler trainieren. Was ich da auch faszinierend fand, war, ich hatte das jetzt bei einigen Tennisspielern bemerkt, die haben ja dann immer quasi so Sparringspartner und dann kam quasi, der Spieler war mit seiner Crew auf dem Platz und mit dem Sparringspartner, mit dem er eine Stunde trainiert hat, der hat dann Anweisungen vom Trainer bekommen und der hat mit dem Spieler selber, die haben sich maximal die Hand geschüttelt. Das fand ich total absurd. Du spielst eine Stunde zusammen Tennis. In dem Fall war das, glaube ich, der Musetti, den ich jetzt da vor Augen habe, aber es war auch tatsächlich, selbst bei Ons Jabeur habe ich das jetzt beobachtet, die ich eigentlich so total sympathisch finde, von ihrer Geschichte auch her. Also man ist dann schon auch im Tunnel irgendwie so, oder? Auf diesen Turnieren.
Ja,
und
also ich wollte es gerade sagen, jetzt kann ich das Ganze auch wirklich als Außenstehende sozusagen betrachten. Und das ist schon verrückt eigentlich, wenn man, sage ich mal, jetzt in so einer anderen Welt angekommen ist, wenn man sich auch zurückerinnert, wie ich zum Beispiel auch war, also ich will mich da nicht außen vor nehmen, dass ich auch in so einem Tunnel einfach war und sag ich mal, was heißt unfreundlich, aber
ja, du warst unter Druck, ne? Ständiger Druck.
Genau, man ist so unter Druck und man eigentlich bekommt ja dann, was du gerade erzählt hast, dieser Hitting-Partner, viel zu wenig Beachtung und eigentlich normales menschliches Verhalten, dass man sich unterhält, dass man Smalltalk hält, dass man fragt, wie es ihm geht. Also so ganz normale menschliche Sachen. Das ist halt häufig früher gar nicht der Fall gewesen. Also sowohl bei mir nicht, aber eben bei ganz vielen anderen auch nicht. Also was du gerade erzählt hast, das ist so irgendwie gang und gäbe da auf der Tour. Weil man eben in so einem Tunnel ist und sich nur irgendwie auf sich konzentriert, dann ist man nur mit seinem Team zusammen und ist halt so unter Druck, dass man eigentlich alles andere vergisst und außen vor lässt oder es eben auch nicht zählt, sondern eben,
ja. Ich glaube, gerade wenn man dann eben nicht wie du die Familie drumherum hast, die einen immer auch wieder so ein bisschen einnordet und deine Schwester, dann, wenn man dann irgendwann nur noch in diesem Leben ist, ich finde es auch immer spannend zu sehen, dass die Profis, die ja viele in Monaco leben oder viele in europäische leben ja zum Beispiel hier in Monaco oder nicht außerhalb von Deutschland oder außerhalb ihrer Heimatländer, ob jetzt Deutschland oder Dänemark oder wo auch immer, Und dass die dann quasi in der freien Zeit, als Tennisspieler geht die Saison ja extrem lang, also wirklich von Januar bis Mitte November, dass die dann in der Zeit dann ja auch nicht irgendwie nach Hause fahren, sondern dass du dann irgendwie siehst, jetzt ich bin jetzt drei Wochen frei und dann fliege ich auf die Malediven oder ich fliege irgendwo hin. Verstehe ich natürlich auch, klar. Also, aber das ist, finde ich, spannend, dass man dann irgendwann, man wird ja wirklich heimatlos fast so ein bisschen als Tennisprofi, ne, wenn man das lange macht.
Das stimmt. Allerdings weiß ich da nicht, ob das sozusagen von Anfang an sozusagen charakterlich so ein bisschen drin ist. Weil ich wurde zum Beispiel nie heimatlos. Also für mich war es immer unheimlich wichtig, auch zwischen den Turnieren, wenn ich wusste, okay, ich habe irgendwie 4 Tage jetzt frei, war es für mich unheimlich wichtig, dass ich irgendwie noch nach Hause komme. Wenn es nur für 2 Tage war, das war mir lieber, das Hin- und Herfliegen, als eben eine ganze Woche irgendwo zu überbrücken und sozusagen mehr oder weniger alleine zu sein. Also man war ja nicht alleine, weil man immer eine Begleitung oder eine Betreuung dabei hatte. Aber eben nicht meine Heimat, mein Umfeld mit Freunde, Familie. Und deswegen glaube ich, dass es bei vielen charakterlich eventuell sogar so einfach schon drin ist, ja, dass sie gar nicht jetzt so heimatverbunden sind.
Ja, klar. Und man kriegt es halt so früh auch, dass man dann, das ist ja so ein bisschen, wie du sagst, menschliche Beziehungen gehen über Zeit auch, die man investiert. Und wenn man auch keine Zeit hat, da rein zu investieren, dann sind die natürlich auch nicht so stark. Und ja, also das ist total spannend. Du hast dann trotz, ich finde, jetzt von außen beobachtet, hast du es ja trotz allem immer geschafft, natürlich ex post jetzt, aber sozusagen mit dem Tennisspielerleben gut umzugehen und hattest tolle Erfolge. Ich würde gerne mal über Serena Williams sprechen, weil ich stelle mir das so vor, also du hast gesagt, die US Open, also jeder Tennisspieler, da wird jetzt jeder, der zuhört und selbst wenn er nur Verbandsliga Herren 50 spielt, der hat trotzdem Träume, die alle davon mal irgendwo in einem Stadion zu spielen. Also wenn wir hier in Berlin mal, wenn man dann mal ein Punktspiel hat und irgendwie bei Blau-Weiß oder SCC haben dann so ein Stadion, ja, oder bei euch in Hamburg natürlich auch, dann das ist allein schon was, aber das ist natürlich Wahnsinn. Also wie war das denn? Du hast ja gegen einfach Stars deiner Kindheit wahrscheinlich auch gespielt. Die ist ja schon irgendwie 10 Jahre älter, glaube ich, oder 8 oder so, ne? Oder die ist
Ja, absolut. Also sie war auf jeden Fall, sie war mit Maria Sharapova zusammen definitiv mein Vorbild, als ich kleiner war. und klar, gegen sie dann zu spielen, das war schon krass. Ich weiß noch, ich war so nervös. Es war nicht auszuhalten vorher. weil das ja auch in der Night Session
Das war Night Session, wirklich Primetime.
Ja, auf Arthur Ashe war. Oh Gott, ich war so nervös, es war wirklich Wahnsinn. Aber klar, das war natürlich schon echt krass, weil ich sie, also na klar habe ich sie vorher schon auf den Grand Slams immer mal gesehen, aber eine Serena Williams lässt sich halt auch nicht so viel blicken. Die ist nie oben essen, wenn alle essen sind.
Ach echt, ja?
Glaub,
die ist da nicht so, ja, okay.
Ich habe sie auf jeden Fall da nicht mal, das Ganze. Fast jeder macht bis auf so die Top-Spieler, dass die einfach mal chillen oder sich dann da auf die Couch
aufhalten,
legen,
ne?
Oder genau, sich einfach aufhalten und da eben auch Zeit verbringen, irgendwie zwischen den Einheiten und so. Genau. Und dann habe ich sie natürlich von ganz nah gesehen. Und dann, als sie drüben stand, ich dachte, ich bin so im Film, weil ich das nur so aus dem Fernsehen kannte, diese Perspektive, wenn sie auf dem Platz ist. Aber ja, das war schon krass. Also das werde ich wohl nicht vergessen.
Und fühlt sich das an, also alle sprechen ja immer von dieser krassen Dominanz, die sozusagen ausstrahlt? Also
sie strahlt wirklich was aus. Ihre ganze Aura, diese ganze Persönlichkeit, die ist schon, sag ich mal, sehr erdrückend fast. Auch vorher waren wir, weil wir halt in der Night Session waren ja keine anderen Spieler mehr eigentlich zu der Zeit auf der Anlage beziehungsweise in der Umkleide und dann waren wir halt zu zweit natürlich vorher nur noch in der Umkleide. Das ist schon, das ist, also man spürt das richtig, wie dominant sie auch einfach so von ihrer ganzen Art ist. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ist ja auch ein sehr, sehr spannender Karriereweg, dass die quasi gar nicht in Amerika diese Turniere gespielt hat und sich so diesen ganzen Sachen, sondern die wurde ja die ganze Zeit vom Vater natürlich, aber sozusagen irgendwie hat die versucht, privat zu trainieren, ne, sozusagen, und ist dann erst sozusagen nach
genau,
und nach.
Genau, die ist, ja, ich glaube, die hat erst relativ spät, hat die ja direkt, also mit den Turnieren gestartet. Ja, die sind ja einen ganz unkonventionellen Weg gegangen.
Carina, und ich meine, das ist ja ein kaum irgendwie vorstellbarer Druck, den man dann auch fühlt, irgendwie Amerika, Primetime, Arthur Ashe, Serena Williams, eine tolle Erfahrung, aber du hast ja mit 24 dann auch irgendwo gesagt, du machst jetzt eine Pause. Das war ja nicht, du hattest zwar Verletzungen, aber du hast irgendwie schon gemerkt, du brauchst jetzt eine Pause, ne? Wie hat sich das abgezeichnet und angefühlt für dich, dass du das selber gemerkt hast? Das ist ja als Profisportler, eigentlich ist man ja gewöhnt, ständig seine Grenzen zu missachten. Ne?
Ja,
man ist verletzt und muss ein Turnier spielen und die nächste Runde. Und ich denke immer nur an Rafael Nadal, wo ich irgendwie denke, warum tut man sich das? Also ich bin der größte Rafael Nadal-Fan, aber warum tut man sich das an? Der sagt, er spielt seit 10 Jahren, hat er keinen schmerzfreien Tag mehr in seinem Leben gehabt. Geschmeige denn den mentalen Druck, den er haben muss. Wie war das bei dir? Also hast du mehr das mental gehabt? Hast du es mehr körperlich? War das eine Kombination mit Sicherheit auch?
Ja, genau. Also das ist natürlich, du bist halt dauerhaft irgendwie unter so einem Druck und so einem Erfolgsdruck. Und du funktionierst halt irgendwie dann nur noch. Du hinterfragst das ja kaum. Also jahrelang spürst du eigentlich so einen Druck und denkst auch, ach, warum ist das so? Aber du hinterfragst es nicht wirklich, sondern eigentlich nur total Oberfläche und dann funktionierst du halt wieder, weil es einfach dazugehört. Du bist halt in dieser, sag ich mal, in dieser Bubble irgendwie drin und dann ist das irgendwie normal. Man macht einfach immer weiter und es, sobald du irgendwas erreicht hast, ist das ja eben auch nicht, sag ich mal, dann genug, sondern dann gibt's halt irgendwie ein höheres Ziel wieder, ein anderes Ziel und du kannst dich nicht einmal irgendwie richtig ausruhen und bei mir kam das eigentlich relativ kurz nachdem ich in Luxemburg den Titel gewonnen habe, habe ich schon, ich habe noch ein Jahr dann normal, sag ich mal, weitergespielt, aber das Jahr hat schon bei mir einfach, was heißt, keinen Spaß gebracht, aber es war, irgendwie hat fast, also das Negative bei mir einfach überwogen, weil ich also so viel mehr Druck noch als vorher gespürt habe oder mir selber gemacht habe, dann kamen Verletzungen dazu, wo ich ziemlich sicher bin, dass die aus diesem Druck entstanden sind.
Und, weil der Körper angespannt war oder du die Grenzen halt überschritten hast oder mit den Verletzungen?
Genau, weil der Körper halt die ganze Zeit irgendwie unter so einer Spannung steht, dann ist ja klar, dass irgendwie Verletzungen entstehen, wenn die Muskelspannung viel zu hoch die ganze Zeit ist. Und ich habe das halt gemerkt, wenn ich zu Hause war, dann ist diese Spannung abgefallen und dann ging es mir auch jedes Mal besser. Und sobald ich wieder losgefahren bin auf dem Turnier, dachte ich so, mir tut irgendwie alles weh. So. Also deswegen bin ich ziemlich sicher, dass das aus diesen Gründen entstanden ist. Und das habe ich dann eben, kurz nach Luxemburg habe ich das schon gemerkt und ich habe das Jahr dann ja noch weitergespielt und das, durchgezogen, weil ich auch dachte, okay, ja, muss halt so, gehört irgendwie dazu und kann man jetzt auch nicht ändern. Aber das wurde natürlich immer schlimmer. Und ich habe mir immer mehr Druck gemacht oder habe den auch irgendwie von außen natürlich gespürt. Habe ich viel zu nah an mich rangelassen. Und dann habe ich, es war 2019, nach den Australian Open, musste ich, glaube ich, sogar aufgeben. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich wirklich eine Pause.
Und das hat sich dann so ein bisschen, du hast ja nicht gesagt, ich höre jetzt auf, sondern das hat sich so ein bisschen entwickelt dann auch, ne? Irgendwie sozusagen, du hast dann Zeit gehabt und
ich habe, das sollte auch wirklich nur eine Pause sein, also das habe ich nicht so gesagt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht vor, von heute auf morgen aufzuhören. Es war aber wirklich ganz, ganz dringend, dass ich diese Pause einlege, weil ich habe einfach gemerkt, sowohl mein Körper als auch einfach mein Kopf, also das ganze Mentale, die ganze Seele, ich brauche einfach eine Pause, ich muss wirklich zur Ruhe kommen. Diese Ängste sozusagen haben einfach überwogen und das war es mir dann eben irgendwann einfach nicht mehr wert. Und ich hätte auch keinen Erfolg gehabt, hätte ich gespielt. Also das habe ich auch gemerkt.
Ja. Also
wie war
ich finde
deine
das,
konkrete
ja.
Frage eben nochmal?
Nee, ich finde das total ich finde das total faszinierend. Ich habe jetzt mit einigen Profisportlern auch über das Thema gesprochen, die alle eigentlich sagen, okay, mentaler Druck war viel zu krass. Ich war eigentlich seit 10 oder seit 12, so seit der frühen Jugend wirklich im Tunnel. Und das ist für die ja das ganze Leben. Also das finde ich extrem bewundernswert, dass du in dem jungen Alter, ich bin eine ganze Stange älter, das sozusagen erkennst, ne? Das ist ja, eigentlich ist es bewundernswert sozusagen, dass du das, ich glaube, gab da ja auch ein paar sozusagen Menschen, die sich geäußert haben, ne? So, die wirft ihre Karriere weg oder irgendwas so, aber also ich würde das genau umgekehrt sagen, wow, dass du da den Mut hattest, auf dich zu hören und auch in dich selber so reingespürt hast. War das dann irgendwie, weil du so nah auch noch an deiner Familie warst, oder gab es da auch jemand, der dir mal gesagt hat, so ey, so geht's nicht weiter, vielleicht deine Eltern oder?
Ja, absolut. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so ein gutes Umfeld einfach habe, die, sag ich mal, den mein Wohlbefinden einfach über sozusagen dem Erfolg steht. Weil viele natürlich, klar, habe ich super viel Kritik bekommen, von wegen, also ich habe einfach keinen Bock, das wurde ja natürlich so abgestempelt, was definitiv nicht der Fall war. Und dass ich halt meine Karriere wegschmeiße, mein Potenzial nicht nutze und so weiter. Und da bin ich halt sehr dankbar, dass ich tatsächlich eine Familie hatte und habe, die einfach gesehen haben, hey, sie ist einfach gerade nicht glücklich und ich rate ihr, das zu machen, was sie glücklich macht. Und auf der Tour zu spielen, war es zu dem Zeitpunkt einfach nicht.
Ja.
Und genau, da bin ich halt sehr froh, weil viele natürlich, die irgendwie eher am Erfolg interessiert sind oder das von weiter weg gesehen haben, die hätten natürlich mir geraten, hey, spiel doch, du hast so viel Potenzial, du kannst so viel erreichen und das ganze typische Gerede halt. Aber dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann daran total kaputt gegangen.
Ja, man muss ja sagen, ihr habt ja als Profisportler am Ende auch eigentlich auch in deinem Alter, du hattest ja eigentlich schon, wenn man es mal ehrlich sieht, eine 10-jährige Karriere hinter dir, wenn man mal sagt, so ab 14, vielleicht hat dein Leben irgendwie ziemlich Tennis dominiert. Das ist ja auch, muss man eigentlich auch sehen, dass sozusagen ihr natürlich auch so früh anfangt, dass man, wenn das Problem ist, dass man euch dann immer vergleicht mit den Leuten, die was anderes machen und dann irgendwie halt einfach ein anderes Leben haben. Aber du hast jetzt keine Kindheit, oder du siehst es ja bei deiner Schwester, du hast jetzt kein Studium, wo, ja, mein, also ohne deiner Schwester jetzt unbekannterweise zu nahe zu treten, dann auch mal vielleicht dann irgendwie ausschlafen kann, wenn man eine gute Party gemacht hat. sondern also absolut. Das ist ja wie ein Beruf gewesen eigentlich, dann ab frühester,
genau, also ich habe natürlich auf ganz, ganz viel verzichtet. Und ich habe ja, also wie du eben schon meintest, ich habe ja fast 10 Jahre auf der Tour gespielt. Also gut, auf die richtige Tour bin ich mit 18 erst gegangen, aber ich habe ja auch vorher schon ITF-Turniere gespielt. Also deswegen war das ja schon, es ist ja trotzdem eine lange Zeit. Nur die meisten spielen ja bis über 30 mittlerweile. Klar, wenn man das mit denen vergleicht, habe ich natürlich früh aufgehört. Aber ich habe ja trotzdem, sage ich mal, eine recht lange Zeit,
genau,
habe ich gespielt auf der Tour.
Und wenn man eben von der Tenniskarriere, weißt du, wie lange es braucht, quasi sich was, eine Karriere aufzubauen, wie viele Jahre Training und Arbeit. Und deswegen finde ich das eher eine riesige Chance und wahnsinnig spannend, dass du eigentlich jetzt so jung das, also die Möglichkeit hast und auch die Zeit hast, ne? Also wahrscheinlich erwartest du als Tennisspielerin von dir, wo schon wieder nach einem halben Jahr, das ist jetzt irgendwie alles klar, wie es weitergeht, aber man kann jetzt ja auch mal sagen, du hast jetzt auch mal 4, 5, 6 Jahre Zeit, irgendwie deine Karriere zu entwickeln und zu gucken, was jetzt der neue Schritt ist. Es gibt ja auch tolle Beispiele, die Julian Nagelsmann ist durch eine Verletzung nicht weiter. Es gibt viele Trainer, die sozusagen tolle Trainer geworden sind im Fußballbereich, weil sie irgendwie früh nicht gespielt oder nicht mehr spielen konnten oder vielleicht auch einfach tatsächlich ganz banal nicht gut genug waren. Thomas Tuchel war auch kein guter Fußballer und ist jetzt einer der begehrtesten Trainer der Welt. Von daher, also ich finde, so muss man das auch sehen.
Ja, absolut. Also ich meine, das Leben hat ja so viel mehr noch zu bieten, als Tennisprofi zu sein. Das ist natürlich eine ganz tolle, wie soll ich sagen, ein ganz toller
Karriere.
Genau, ist eine super tolle Karriere, aber es gibt halt im Leben auch noch mehr und auch andere ganz, ganz tolle Sachen. Also
Was würdest du jetzt, wenn du jetzt Trainerin wärst, sozusagen von einem von einer Spielerin, ja?
Ja,
irgendwie auf der, was würdest denn du sozusagen, also diese Lockerheit, die du jetzt gewonnen hast über die letzten Jahre, wenn du jetzt eine junge Spielerin hättest mit 14, die jetzt gerade deutsche Meisterschaften gewonnen hat, wie würdest du mit der, was würdest du der sagen, wenn die jetzt auf das gleiche Problem kommt, sozusagen, ah, oh, zu viel Druck, eigentlich ist, ich höre, Druck ist ein Privileg, aber eigentlich bin ich auch unglücklich. Wie würdest du mit der arbeiten?
Also, es kommt natürlich immer auf den Charakter irgendwie drauf an, aber nehmen wir jetzt mal an, sie wäre so ähnlich einfach wie ich gestrickt. Ich würde halt ganz, ganz viel einfach darauf achten, dass sie mit dem Umfeld sozusagen unterwegs ist, mit dem sie sich wirklich wohlfühlt, wo sie auch mal abschalten kann, wo sie auch neben dem Platz einfach Spaß hat und auf andere Gedanken kommt, so dass einfach dieser ganze Druck, also dass einfach so ein bisschen normales Leben in Anführungszeichen bei ihr sozusagen immer noch ist, weil dieser Druck, den hat man eh auf dem Platz und wenn du die Matches spielst oder wenn du trainierst. Aber ich glaube, es ist super, super wichtig, dass diese Spielerin dann eben irgendwie ein bisschen ein Stück Normalität hätte und man einfach diesen Druck wegnimmt. Weil wenn sie, es ist doch kein Beinbruch, wenn sie jetzt keine Profispielerin wird. Also das nimmt halt den Druck. Es ist toll, wenn sie es schafft, aber es ist, das Leben geht weiter, wenn sie es nicht schafft. Es ist nicht schlimm.
Ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass diese mentale Seite, wir hatten ja auch einen Podcast mit dem Jan Rosenthal, der Profifußballer bei Frankfurt und Freiburg und Hannover war, U21-Nationalmannschaftskapitän sogar war und ich glaube, es ist ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich auf dieser mentalen Seite, glaube ich, mit vielen Leuten arbeiten. Das gilt übrigens auch fürs Business, was ich beobachte. Ich komme auch von einer aus dem Umfeld, was sehr, sehr kompetitiv ist und da manchmal denke ich auch, da machen die Leute, die wollen dann alle mit 25 schon ihr Unternehmen gegründet und riesig und alles muss best sein und ich glaube, also es gibt natürlich Ausnahmen und manchmal ist es auch besonders glücklich, aber gut Ding will Weile haben, ne?
Ja, das dauert also auf halt jeden Fall, also und da ist die mentale Komponente einfach unheimlich wichtig, gerade in der heutigen Zeit durch die ganzen Medien und Social Media wird das ja auch immer mehr. Deswegen muss man das irgendwie.
Ja, du hattest mal in einem Interview gesagt, es ist unnötig, Angst zu haben.
Ja.
Wie hattest du das so, wie hattest du das gemeint sozusagen?
Naja, dass ein eigentlich, also Entscheidungen, die man irgendwie aus Angst trifft, die sind ja meistens, die sind eigentlich immer schlecht. Also es hilft einem absolut nie weiter und man kann die Sachen, wie sie eben passieren, kann man ja eh nicht ändern. Also wenn man Angst vom Verlieren hat, das ist halt so unnötig, weil wenn man verliert, das ist ja nicht schlimm und man kann es dann eh nicht ändern, also braucht man auch keine Angst haben, das klingt ja immer so total abgedroschen und so ja irgendwie so, ich weiß nicht, aber es ist ja einfach so.
Ja, also auch eine innere Ruhe, ne? Die hilft einem eigentlich weiter dann sozusagen, wenn man sagt, okay, ein bisschen Kontrolle abgeben zum gewissen Grad.
Ja, genau, weil du kannst ja auch nicht alles beeinflussen einfach. Und was ja definitiv ist, dass Angst einen 0,0 weiterbringt. Also eher im Gegenteil, es schadet ja unheimlich, also in allen Lebenslagen.
Ja, ich würde noch auf ein Thema jetzt sozusagen zum Thema, wir sind ja schon eigentlich bei deiner Zukunft. Du hast einige tolle, immer noch nach deiner Karriere jetzt eben Werbepartner. Wer mir ein bisschen folgt, ja auch schon einiges gesagt zum Thema Vermarktung von Tennisspielern. Ich glaube, ihr habt ein tolles, spannendes, internationales Leben gehabt, habt es teilweise, ihr seid tolle Persönlichkeiten, man hat über die Karriere viel auch an euch einfach gesehen, im Gegensatz zu einem Fußballer, der von der Tribüne auf 100 Meter Entfernung gefilmt wird, sondern man hat ja, ich habe natürlich in Vorbereitung auch dein nochmal auf YouTube Witthoft gegen Serena Williams geschaut, ja, nochmal kurz das sind ja, also ihr seid tolle, spannende Persönlichkeiten, ihr habt einen Sport ausgeübt, den die ganze Welt kennt und liebt. Tennis ist eine der populärsten Sportarten der Welt, weil es eben so international ist und überall man sich interessiert. Das heißt, du machst das, dann hast du mit Pure Court eine eigene Firma gegründet. Erzähl mal so ein bisschen, wie du dich jetzt positionierst und was du so machst.
Das hat ja relativ lange gedauert, bis ich sozusagen einen Schluss gefasst habe, in welche Richtung das gehen soll bei mir. Und genau, dann habe ich mich sozusagen, also selbstständig war ich ja eh schon die ganze Zeit, aber habe mich sozusagen im Tennisbereich, also im Trainingsbereich sozusagen ein bisschen ganzheitlich aufgestellt und habe wie so eine Art, ja, ein ganzheitliches Tennistraining biete ich sozusagen mit PureCourt an. Der Hauptfokus ist natürlich auf Personal Training im Tennis. Dann wird aber Yoga angeboten, wo ich eine ganz tolle Yogalehrerin habe, die die Stunden halt leitet. Und darüber hinaus wird eben, also gibt es ein Ernährungscoaching und ein Mentalcoaching. Genau, weil das sind
so. Kommt da auch ein bisschen deine Erfahrung aus dieser, dass man eben Tennis und Yoga verbindet, also dass man eben so diese ganzheitliche Perspektive hat, dass du eben früher auch mit Kunsttouren und Leichtathletik sozusagen.
Genau, also das sind sozusagen, genau, das sind so die vier Komponenten, die sozusagen mir früher sozusagen unheimlich geholfen haben und womit ich glaube, womit man eben irgendwie sein Potenzial ausschöpfen kann, weil Tennis alleine reicht ja eben nicht, da gehört eben so viel mehr dazu. Und deswegen wird eben Yoga angeboten, weil das ist allgemein für den Körper so gut. Also ich bin ein Riesenfan davon und eben aber auch für den Kopf. Also das ist deswegen so auch schon ganzheitlich. Aber dann ist natürlich die mentale Komponente ist so wichtig und natürlich die Ernährung. Es sind alles essentielle Themenbereiche, sage ich mal.
Ja, und daneben hast du noch viele Partnerschaften, die du auch aufgebaut hast, ne?
Genau, die habe ich, natürlich noch, sage ich mal, von so ein bisschen von meiner Profikarriere, davon profitiere ich natürlich noch und habe das eben auch weiterhin so verfolgt, dass ich genau noch ein paar Werbeverträge habe und genau, für die mache ich eben noch Werbung nach wie vor. Das meiste läuft über Social Media.
Ja, das ist ja total. Total spannend. Also ich meine, du hast dann, wenn man deine Story jetzt ein bisschen kennt, ne, und also wie gesagt, ich finde das unheimlich inspirierend, auch sowohl den Weg vom WTA-Titel Luxemburg, aber auch vorher erste Turniere und dieser, ich meine, das ist einfach eine beeindruckende Leistung und dann aber eben zu sagen auch, ich gehe irgendwie einen Schritt weiter, dass ich finde meinen Weg und in relativ jungen Alter, also finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend und muss sagen, sehr, sehr inspirierend und glaube, damit bist du auch eine sehr spannende Persönlichkeit und vielleicht glaubwürdig für bestimmte Produkte auch einfach oder für bestimmte Firmen ein Partner zu sein und ja, da werden wir bestimmt noch viel von dir hören. Bei PureCourt hatte ich mir die Frage gestellt, ist da irgendwann dann vielleicht auch mal, kommt dann aus sozusagen, wenn ich hatte PureCourt als ja, wirklich ein einzigartiges Konzept auch, habe ich so noch nirgendwo gesehen. Natürlich kenne auch, ich war schon bei den meisten Akademien, die man so kennt und so, war ich auch selber schon, aber hatte da tatsächlich, ohne jetzt da einen Namen zu nennen, weil ich keine schlecht machen will, war überrascht, als ich mit den Spielern dort sprach, wie wenig sozusagen Yoga und auch Ernährung. Also ich war dann tatsächlich mit, ich glaube, der steht Jugendweltrangliste Top 20 oder so, und der haute sich da Essen rein, da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. fand ich spannend, tatsächlich. Kommen da vielleicht irgendwann auch mal aus PureCourt vielleicht, dass du, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen wieder Zeit hast, auch, dass du da vielleicht auch in Richtung gehst, so dich ein bisschen um die Hamburger oder, sag ich mal, Profispielerinnen zu kümmern und, oder sag ich mal, dass man zu dir vielleicht auch später mal kommt und sagt, ich gehe jetzt meinen Profiweg mit PureCourt / Tennis Witthöft sozusagen?
Genau, also ich bin da natürlich für absolut alles offen. Aber ich muss auch dazu sagen, der Fokus liegt jetzt nicht irgendwie nur auf dem Leistungssport, ne? Genau, sondern das ist auch gerade nämlich für den Freizeitsportler oder sage ich mal ambitionierten Freizeitsportler gedacht, was aber jetzt auf gar keinen Fall auch den Profisportler ausschließen soll, ne?
Ja.
Aber da denke ich eben, dass auch in diesem Bereich sind eben so viele, die einfach Lust haben, sich irgendwie ihr Potenzial einfach auszuschöpfen, egal wo jetzt das Limit ist. Und wenn es sozusagen einfach nur ein LK-Turnier, einfach mal die zwei Matches zu gewinnen oder die LK zu verbessern, wenn es das Ziel ist. Also ja, da bin ich gar nicht, dass ich sozusagen sage, okay, es muss, es nur Profisportler sind willkommen, also um Gottes Willen.
Nee, absolut, das habe ich verstanden. Also ist ja aktuell der Profi nicht im Fokus sozusagen, aber vielleicht in Zukunft mal. Ich glaube, mit deinem ganzen Karriereweg hast du eine unheimlich gute Möglichkeit, eine reflektierte Partnerin für junge Spielerinnen zu sein. Eben nicht eine, ich sag mal jetzt, Mitte 40-jährige Trainerin, sondern du bist noch so nah dran an dieser Karriere und hast gleichzeitig, also finde ich, ist eine sehr spannende Value Proposition, die du da bietest.
Ja.
Carina, ich hätte noch so viele Fragen an dich. Es war sehr, sehr spannend. Ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal weitersprechen. Ich danke dir für die Zeit.
Sehr gerne, danke auch.
Und für die spannenden Insights. Und ich glaube, vom Profi bis zum, ich glaube auch Profis werden daraus was mitnehmen können, wenn sie das hören. Und bis zum Freizeitspieler, aber auch, wir haben ja hier viele Unternehmer, die zuhören, werden da viel mitnehmen, auch ich glaube, unnötig Angst zu haben, das kann ich als Unternehmer auch auf meine Unternehmerkarriere
übertragen. Das kann wahrscheinlich jeder
übertragen.
Einmal unterschreiben.
Carina, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent. Und
danke, wünsche ich dir auch.
Wir sind in Kontakt und vielen, vielen Dank.
Danke auch. Und ja, sind wir auf jeden Fall. Bis dann.